Hallo, ich bin der Uwe. Ich gehöre auch zur Gemeindeleitung. Und das hat mich jetzt natürlich auch ermutigt, was Daniel gesagt hat. Ich kann das nur in Sächsisch jetzt. Aber das ist perfekt. Und wir sind ja jetzt in dieser Predigtreihe Under Construction, auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch, Achtung, Baustelle. Der geschichtliche Hintergrund ist der Fall Jerusalems im Jahre 587 vor Christus und die Deportation der Einwohner ca. 50 Jahre später kommt, genau genommen im Jahre 539 vor Christus, überfällt der Perserkönig Kyros das Babylonische Reich und nimmt es ein. Und dieser Kyros hat einen sehr, sehr liebevollen und auch tolerante Religionspolitik. Und das nicht, weil er so gut ist, sondern weil sie gesagt haben, alle Völker sollen zu ihren Göttern beten für mich, damit es uns, den Kyros und den Perserkönigen gut geht. Und deswegen schickt er auch Leute nach Jerusalem, die dort den Tempeldienst wieder aufbauen sollen. Circa 80 Jahre später, das ist dann schon der Artaxastra, der nächste König, schickt dann Esra nach Jerusalem, der weiter den Tempel aufbauen soll. Und 13 Jahre später kommt dann unser Nehemia an die Reihe, der diesen physischen Schutz von Jerusalem aufbauen sollte. Also der Esra ist so dieser geistliche Leiter und Nehemia der praktische. Und diese Bücher Esra und Nehemia, diese waren früher zusammen, ein Buch. Bei den Juden im Tanach ist es immer noch ein Buch, Esra und Nehemia. Ganz interessant, das mal zu lesen in einem Dings, in einer Reihe. Zum Beispiel vom Esra 1 bis 6, dann gibt es eine große Pause zwischen 6 und 7, ist 50 Jahre Pause. Also zwischen Kapitel 6 und 7, 50 Jahre Pause. Da passt nämlich dann chronologisch gesehen Esther, das nächste Buch, genau dort rein. Und dann geht es mit Esra weiter und dann die 13 Kapitel von Nehemia. Also ganz interessant, das mal so in einem Schwung zu lesen. Und wir hören ja immer Nehemia und denken sofort Mauer. So wie man Noah sofort Fisch denken. Aber oder Arche. Noah Arche, Jonah Fisch, meine ich ja. Noah Arche, richtig. Ich wollte bloß wissen, ob ihr aufpasst. Aber Nehemia hat 13 Kapitel, das Buch Nehemia. Und im Ende 6. Kapitel ist die Mauer fertig. Und wir haben nur immer diese Mauer im Kopf mit dem Nehemia. Aber es sind 13 Kapitel. Nehemia ist viel mehr als nur Mauerbau. Das Kapitel 7 beginnt mit, als die Mauer fertig war. Und dann gibt es noch 7 Kapitel Nehemia. Also auch das ist ganz interessant, auch das mal weiterzulesen. Aber wir haben jetzt so gesagt, das Älteste, wir gehen jetzt auf diesen Mauerbau ein. Wir wollen das bedenken. Und ich habe euch auch was mitgebracht wieder. Ferdi, du weißt bestimmt was. Hä? Einen? Hey, richtig! Ich habe euch wieder so ein Hashtag mitgebracht. Weil ich gesagt habe, das mit den Punkten, das ist alles so altmodern. Jetzt neuerdings ist Hashtag an der Reihe. Und die heißt heute Hashtag Vorbild Nehemia. Ich habe das drunter geschrieben für die mit dem Hashtag nicht so Bescheid wissen, so in meinem Alter, dass sie das richtig lesen können. Vorbild Nehemia. Und ich wollte mit uns heute mal durch diese fünf Kapitel durchfliegen mit diesem Fokus auf, was könnte uns der Nehemia ein Vorbild sein? Und für mich ist er ein Vorbild und es ist ganz erstaunlich, was der Nehemia, wie er das angegangen ist, wie er mit Problemen umgegangen ist. Wir haben das ja jetzt auch im Lobpreis so gehört, wenn es Probleme gibt. Und Nehemia befindet sich ja in Susa, in der Winterresidenz des Königs Artaxastra. Und diese Ereignisse, die da beschrichtet werden, sind ungefähr im Jahr 446 vor Christus, so in den Monaten Mitte November bis Mitte Dezember. Das ist Monat Kislev. Und der Nehemia ist nie in Jerusalem geboren. Das ist zweite oder dritte Generation. Der hat ja eigentlich mit den Leuten in Jerusalem nicht so viel am Hut. Ja, Er wusste, dass sein Opa oder Uropa aus Jerusalem kommt, aber sonst, er ist eigentlich voll dort integriert bei dem Perserkönig. Und trotzdem erkundigt er sich nach dem Zustand von Jerusalem und die sagen, naja, der Tempeldienst, das läuft so halbwegs, aber die Mauer, wir sind ungeschützt und das ist für die damalige Zeit total dramatisch. Und wie reagiert er denn, Nehemia? Und das ist ganz typisch durch das ganze Nehemia-Buch. Er kommt zu Gott und dann handelt er. Also er kommt sofort zu Gott und dann tritt er vor dem König. Diese Kombination sieht man immer wieder bei dem Nehemia. Und das ist schon ein Vorbild für mich. Wenn mir persönlich irgendwas ist oder im Gemeindebau, er kommt sofort erstmal zu Gott, wenn es Fragen gibt. Und dann geht er nicht zur Tagesordnung einfach so über, sondern er lässt sich diese Nachricht zu Herzen gehen. Er betet und fastet, sagt die Bibel. Er weiß, wohin mit seiner Betroffenheit. Er geht zu Gott. Er wendet sich zu Gott. Und ich denke, das ist der Anfang jedes geistlichen Aufbruchs. Wenn uns Menschen wirklich interessieren, wenn es wirklich um die Sache Gottes auch in unserem Herzen geht, wenn wir wirklich sehen, dass andere Leute leiden, wenn wir die Not des Volkes Gottes sehen und uns das zu Herzen nehmen, uns davon berühren lassen und dann die Not vor Gott bringen. Ich denke, ohne diese Grundlage entsteht oftmals nur ein geistliches Strohfeuer. Aber wenn wir die Not der anderen Leute sehen und das vor Gott bringen, wenn es uns berührt. Ich habe mich gefragt, habe ich schon mal vielleicht über den Zustand unserer Stadt geweint, geistigen Zustand oder unseres Landes? Berührt mich das, wenn ich in der Tagesschau die Nachrichten sehe und dann sind die geht ja bloß eine Viertelstunde und 10 Minuten ist nur Leid von der Welt? Und dann kommt der Wetterbericht, das ist ja auch manchmal nicht mehr schön. Und berührt mich das? War für mich so eine Frage. Und Nehemia kommt zu Gott und betet ein Gebet, was ich denke, was für uns und für mich ein Mustergebet sein kann. Und das ist Nehemia 1, 5 bis 11. Ach Herr Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Das ist ihm passiert. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich auch, wenn ihr versprengt wäret, bis an das Himmelsende euch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name daselbst wohne. Das ist übrigens Jerusalem. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerksam auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war der Mundschenk, des Königs Mundschenk. Und erstaunlich ist, dass dieses Gebet zurück mit Lobpreis beginnt. Er lobt die Größe Gottes, die Treue Gottes. Dann geht er zu einer in eine demütigende Haltung über und sagt, wir haben gesündigt. Nehemia stellt sich zu der Schuld seines Volkes, obwohl man ja sagen kann, Nehemia, du hast doch gar nicht gesündigt. Das waren doch dein Opa oder dein Uropa. Du hast doch damit gar nichts mehr am Hut mit Jerusalem. Du bist doch im Perserreich groß geworden. Und trotzdem sagt er, meines Vaters Haus und ich haben gesündigt. Also ein ganz großes Vorbild von Nehemia, dass er sich dort genauso mit hineinstellt in das, was sein Volk angeht. Wir haben gesündigt. Ich finde eine ganz wunderbare Einstellung. Und dann ist das ganze weitere Gebet geprägt von Wort Gottes, zerstreuen oder die Völker. Das ist im 5. Mose 28. Oder dort, was ich sagte, meinen Namen dort wohnen lasse, ist 5. Mose 12. Vers 10, Nehemia geht es vor allem um Gott und um sein Volk. 5. Mose 9 beruft er sich da. Und dann nach diesem Lobpreis und nach dieser Demütigung sagt er doch, bittet Gott, dass er sein Gebet erhört. Ich finde, ein wunderbares Mustergebet. Und erstaunlich ist, dass er dann sagt hier, vor diesem Mann im Vers 11, und da meint er den Kyros oder den Adrasastra, den Perserkönig. Er weiß genau, Gott ist größer wie jeder König auf dieser Erde. Und vor Gott ist der König, vor den sie alle sich niederknien, auch nur ein Mann. Nichts weiter. So wie du und ich. Also ich finde das ganz wunderbar, was er für eine Sicht hat auf unseren allmächtigen König. Und Nehemias Gebet ist nicht ein Ersatz für Handeln. Er könnte ja sagen, okay, jetzt sammle ich für euch aus Jerusalem, kriegen wir vielleicht ein paar Euros zusammen und dann gebe ich euch das in die Hand und dann könnt ihr vielleicht dort irgendwie was aufbauen. Das tut mir schon leid mit der nicht gebauten Mauer. Nein, er selber stellt sich dort in den Riss und sagt, ich mach mit. Er beachtet nicht die Würde seiner Stellung. Man muss wissen, der Nehemia als Mundschenk, das ist ja nicht nur ein Kellner, wie man das sieht, so denken könnte. Es ist ein ganz, ganz hoher Beamter. Vielleicht der dritt- oder vierthöchste Beamter, weil er eine große Schutzfunktion für den König hatte. Die Könige hatten ja alle Angst, immer, dass die umgebracht werden, weil der Nächste auf dem Thron wollte, dass sie vergiftet werden, wie auch immer. Cäsar zum Beispiel hat alle ringsherum umgebracht und ist trotzdem umgebracht worden. Und so, das ist ja, das, die hatten ja aber Angst, die Könige. Und wenn jetzt der Adrasastra sagt, oh, ich hätte ein Fützel auf der Zunge, ich würde mal ein bisschen Wein trinken, dann musste der Mundschenk, der Nehemia, erstmal Wein eingießen vor dem König und musste trinken. Ein Schluck aus dem Glas. Und dann hat der König geguckt, was nun mit dem passiert. Und wenn er tot umfällt, trinkt er den Wein natürlich nicht, der König. Und wenn er nicht tot umfällt, konnte er den Wein trinken. Also eine ganz hohe Stellung, eine Vertrauensstellung hatte dieser Mundschenk. Und diese Mundschenks, die waren unheimlich reich, muss man wissen. Die waren sehr reich. Manche hatten eigene Paläste und die waren deswegen reich, weil sie ja nicht korrumpierbar sein durften. Na, also wenn jetzt Feinde des Königs gekommen wären zu Nehemia und hätten gesagt, du mit deinem Hartz IV, willst du dir eine Million haben, dann kannst du dich auf die Malediven absetzen, aber vorher dem König noch ein bisschen Gift in den Wein kippen. Und da hätte der Nehemia wahrscheinlich gesagt, was nützt mir das Geld? Das verrottet mir im Keller, in meinem Palast. Was soll ich mit dem Geld? Ja, war nicht korrumpierbar. Also eine ganz hohe Stellung. Es war nicht einfach so ein Mundschenk, da gehe ich jetzt mal nach Jerusalem und baue eine Mauer. Hey, der hat was aufgegeben dort in dem Perserreich. Und da werden zwei Dinge immer wieder deutlich. Dieses Gottvertrauen von Nehemia, aber trotzdem das Handeln des Nehemias. Ich denke, das könnte ein Vorbild für uns sein. Dieses Herz für Menschen haben, die Not der anderen erkennen, das Wort Gottes kennen und Gebet, Gottvertrauen und Handeln. Und obwohl der Nehemia ein hoher Angestellter war, macht er sich selber auf den Weg, nutzt nicht seine Stellung aus und geht aus dem sicheren Susa in das unsichere Jerusalem. Und das dauert ungefähr nach Esra 7, 8 bis 9 ungefähr 4 Monate. Unsichere Gegend. Er ist ausgestattet mit dem Schreiben des Perserkönigs. Er ist Statthalter von Judäa. Wir würden sagen, vielleicht Ministerpräsident jetzt. Also der höchste Angestellte. Und kaum angekommen, kommen Angriffe von Sanballat, dem Horoniter, und Tobia, dem ammonitischen Knecht. Die waren sofort in Alarmbereitschaft. Und für mich ein Zeichen, wenn wir im Willen Gottes sind, das heißt noch lange nicht Ende aller Probleme. Wenn wir im Willen Gottes gehen, dann kommen oftmals Angriffe. Und ich dachte in dieser Vorbereitung, viele von uns kennen sie ja noch, die Sabine Ball. Wir haben sie ja kennengelernt, als sie nach Dresden gekommen ist mit 3000 Mark und einen Koffer. Und dann hatte sie eine Wohnung gekriegt, bei jemandem zur Untermiete gewohnt. Und dann hat sie diesen Stoffwechselladen gegründet. Und alles flutschte, alles funktionierte so wunderbar. Und wir hatten uns mal mit ihr getroffen. Und da hatte sie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich im Plan Gottes bin. Es flutscht alles so schön. Es funktioniert alles. Meine Erfahrung ist immer, wenn ich im Plan Gottes war, dann kommen immer Angriffe. Aber hier kommen einfach keine Angriffe. Alles funktioniert. bin ich überhaupt im Plan Gottes? Und ich habe hier angeguckt und gedacht, boah, was ist denn das für eine Ansage? Hey. Und sie hat es kaum ausgesprochen. Kurze Zeit später wurden der Laden verwüstet. Sie kriegte Morddrohungen. Und dann sagte sie später, jetzt weiß ich, dass ich im Plan Gottes bin. Alter. Und so ging es dem Nehemia ganz genauso. Was für ein Bild des Mundschenks, diesen hohen Beamten, der ausgerüstet ist mit dem vom persischen Großkönig, mit allen Vollmachten, geht über Schutthügel. Nehemia 2 sagt das, geht über die Schutthügel, sicherlich nicht ungefährlich, alleine, ohne Bewachung, will sich selber einen Einblick machen von diesem Zustand der Mauer. Weiß genau, dann dort, wo was Neues aufgebaut werden muss, muss Altes auch weichen. Er kennt zwar die Berichte der Leute, die ihm das gesagt hatten, aber er will sich selbst ein Bild machen, er will seine eigenen Beobachtungen machen. Und das ist sicherlich der große Faustpfand für ihn, dass er dann auch wusste, wie er entscheiden muss. Beim Bau der Mauer. Er nimmt die Situation ernst. Er geht nicht hemdsärmlich vor und sagt, ich habe ja alle Vollmachten. Ich baue mir erstmal hier ein Haus oder lass mal ein Haus bauen und dann habe ich hier mal meine Abteilungsleiter und dann fangt er mal an, ein bisschen zu bauen. Sondern er geht mit Weisheit ran, mit Sorgfalt und mit Geduld. Und ich denke, einer der Schlüsselverse ist hier im Vers 17, wieder das typische Herz des Nehemias im Vers 17, wo er sagt, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Wieder beruft er sich drauf, wir sind in dem Unglück. Kommt, lasst uns die Mauern aufbauen. Er hätte also sagen können, hier, ich bin hier der Ministerpräsident, du machst mal das, du machst mal das, du machst mal das und ich ziehe mich ein bisschen zurück. Er sagt, lasst uns die Mauern aufbauen. Wir sind doch in diesem Unglück. Also Nehemia ist bereit mitzumachen, trotz aller Vollmachten des Königs ausgestattet. Und er schimpft auch nicht auf die Leute. Der sagt auch nicht zu den Leuten, Mann, 141 Jahre hättet ihr Zeit gehabt, diese Mauer zu bauen. Leute, da muss ich erst kommen und euch ein bisschen Druck machen. Also wisst ihr, Mann, kommt ihr denn mal aus dem Quark? Sagt er nie. Er lädt sie ein zur Mitarbeit. Kommt, lasst uns die Mauern aufbauen. Ich finde ein wunderbares Vorbild für uns alle. Wenn wir die Hemdsärmel hochkrempeln und selber anfassen, dann könnte es vielleicht schneller gehen. Aber dann erreichen wir das, was wir wollen. Nehemia geht den schwereren Weg, den göttlicheren, wie ich meine, und erreicht das, was Gott will. Das ist ein Unterschied. Und sofort kommt natürlich wieder Hohn und Spott von den Gegnern auf dem Plan. Wollt ihr euch gegen den König empören? Und Nehemias Antwort ist, ganz typisch, der Gott des Himmels lässt es uns gelingen. Er weiß, Gott hat mir das gesagt. Ich bin im Auftrag Gottes, ich bin voll in Gottes Salbung, mein Auftrag, die Mauer zu bauen. Hier zückt er wieder nicht die Vollmachten des Königs, sondern er ist der Baumeister. Er sagt, Gott ist größer als alles andere. Und wir sind seine Knechte. Und dann ist Kapitel 3, die ganzen Bauarbeiter. Das hatte ich ja vorige Woche wen so wunderbar bedacht. Ich finde das immer im Kapitel 3, Vers 8. Hanania, der Salbenmischer. Das heißt ja mit anderen Worten, der Apotheker oder Kosmetiker. Also so ein Apotheker oder so ein Kosmetiker baut an der Mauer. Also das ist schon lustig. Ne? So, na gut, Kosmetiker ist ja vielleicht auch ein Restaurator und auf einen anderen Sinne. Vielleicht, aber trotzdem. Ne? Also das ist herrlich. Sie alle beteiligten sich. Es geht gar nicht um Qualifikationen des Baus. Ich denke manchmal, auf wem achten wir beim Bau der Gemeinde? Vielleicht lassen wir vergessen wir manche, weil wir denken, das sind ganz falsche Qualifikationen haben. Aber vielleicht, warum sollte nicht ein Kosmetiker auch eine Gemeinde mitbauen? Oder ein Apotheker? Er legt ganz andere Maßstäbe dran beim Bau für diese Mauer. Und dann sind in umliegenden Gegenden, sagt die Bibel, also Männer aus Tekoa und Leute aus Gibeon und Meronot und Mitzbah und Jericho, Männer aus der Gegend, die eigentlich überhaupt nicht in Jerusalem wohnen, die eigentlich nichts mit der Mauer eigentlich direkt am Hut haben dürften, sie bauen genauso mit. Auch eine Frage, dachte ich an uns, wo wir vielleicht sagen, was nützt es mir, wenn ich hier damit mache? Was nützt es uns, wenn ich damit mache? Diese Frage kam dort gar nicht auf. hey, wir haben zwar mit der Mauer eigentlich direkt nichts am Hut, wir machen mit, wir bauen mit. Und 31 Mal, ich habe gezählt, lesen wir neben ihm, nach ihm, daneben. Einer baute daneben, einer nebenan. Ganz wunderbar, ein Bild, finde ich, für Gemeinde. Und da bauten die Priester und da bauten die Leviten, da bauten Leute aus verschiedenen Schichten, Kulturschichten, Gesellschaftsschichten. Also ich finde das ganz wunderbar. Und natürlich, so wie es immer ist, es kommt dann sofort wieder Kapitel 4. Sanballat, Tobia schmieden Kriegspläne. Richtig, werden richtig aggressiv. Sie verschmoren sich miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen, steht im Vers 2. Wir aber beteten zu Gott und stellten, gingen sie Tag und Nacht wachen auf zum Schutz. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und ist viel zu viel Schutt. Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Nehemia sofort wieder, wir beteten zu Gott. Natürlich das Erste, was macht er sonst? Natürlich das Erste, wir beteten zu Gott. Und eine Reaktion, wir stellten Wachen auf. Und jetzt plötzlich kommt eine Anfechtung aus dem Volk, die sagen, ach, wir schaffen das nicht, die Mauer zu bauen. Ach, das ist uns einfach zu schwer. Und das ist, der Schutt ist zu viel. Und ach. Und man spürt ganz deutlich, es wird alles auf einem Nebenschauplatz ausgetragen. Es ist, sie haben Angst vor Sanballat und vor Tobia und vor diesen Gegnern, die da angreifen wollen und sagen, naja, aber der Schutt ist zu viel. Der Schutt war ja nicht zu viel. Bis dahin war die Mauer schon zur Hälfte hochgebaut. Also sie hätten weiterbauen können. Und sie sagen, ach, lass uns das so machen, dann werden die uns schon irgendwie in Ruhe lassen. Also anstatt zu beten und im Gottvertrauen weiterzumachen, setzt Angst und Frustration ein. Alles ist zu schwer. Och, wir schaffen das nicht. Ja, natürlich ist der Bau der Mauer eine schwere Aufgabe. Hat doch keiner gesagt, dass es einfach ist und dass es so einfach mal so flutscht. Der Schutt ist zu viel. Aber es ist ja ganz normal, wo etwas gebaut werden soll, auch in der Gemeinde, da gibt es sicherlich Schutt. Da muss man Schutthügel wegräumen. Da muss man loses Mauerwerk entfernen. Da braucht man festen Boden. Das gilt genauso beim geistlichen Bau einer Gemeinde. Was könnte da der Schutt sein? Vielleicht Streit, vielleicht Misstrauen, vielleicht üble Nachrede, vielleicht ungeklärte Schuld, vielleicht meine verletzte und sorgsam gepflegte Eitelkeit, mein Mangel an Versöhnungsbereitschaft. Und die Lösung ist nicht die Resignation vor den Schutthaufen, sondern das Aufräumen. Der Schutthaufen muss weg. Wir dürfen uns an die Schutthaufen nicht gewöhnen. Vielleicht gewöhnen wir uns manchmal schon an Schutthaufen in unserem Leben. Die Schutthaufen müssen weg. Und jetzt lernen wir Nehemia von einer ganz anderen Seite kennen, nämlich als Seelsorger. Das finde ich auch bedeutend bei ihm. Und als ich ihre Furcht sah, er sagt also wieder nicht, Leute, ich bin hier der Ministerpräsident, jetzt legt mal los. Sondern als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen, an dem wieder natürlich, was ist eine Antwort, an den Herrn denkt. Der großen Vorsporn, die großen Vorsporn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Er sah ihre Furcht, ich finde das so ganz wunderbar. Er sieht die entmutigten und verängstigten Bauleute und sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. Ist ja leichter gesagt als getan, wenn aus allen Himmelsrichtungen die Feinde ankommen. Aber er bleibt nicht bei diesem Appell. Nehemia zeigt, warum sie sich nicht fürchten sollen, denkt an Gott. Er gibt keine Durchhalteparolen, sondern sagt, denkt an Gott, den Großen und Furchtbaren. Er ist groß. Er ist auf unserer Seite. Er ist auf der Seite des Volkes. Darum brauchen wir, die Bauleute, keine Angst haben und uns irgendwie fürchten. Ein ganz wunderbares Bild auch im persönlichen Leben, wenn wir in Krisen sind, wenn wir in Anfechtung sind. Er ist auf unserer Seite. Denkt an den allmächtigen Gott. Er hat uns zugesprochen, dass er jeden Tag bei uns ist, bis ans Ende aller Tage. Er ist da. Und deswegen brauchen wir uns nicht fürchten. Selbst wenn wir noch so die Umstände so furchterregend sind, deswegen brauchen wir uns nicht fürchten. Er ist es, der mit uns ist. Und dann kommt diese, auf diese Grundlage die Ausrichtung auf Gott und sagt, beten, Gott vertrauen und natürlich die Bereitschaft wieder zu handeln. Kämpft doch füreinander, wieder füreinander. Kämpft für die Brüder, für die Schwestern, für die Söhne, für die Häuser. Ich denke, das ist Seelsorge. Das ist Seelsorge, die Ausrichtung auf Gott. Den Blickrichtung wechseln auf den allmächtigen Gott und sagen, er schafft es. Ich denke, das ist seelsorgerliches Arbeiten des Nehemia, dass er sagt, schaut auf ihn. Ihr steckt den Kopf vielleicht in den Sand. Es hilft nur, die Blickrichtung zu wechseln, auf ihn zu schauen. Den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Schaut auf ihn. Der Mauerbau geht weiter und die Probleme kommen wieder. Das ist ganz klar. Und diesmal aus den Herzen, ja, selber von den aus dem eigenen Volk, da hat das mit den Gegnern erstmal gar nichts zu tun. Das ist ganz interessant. Ich lese uns das mal vor. Nehemia 5. Ich habe nur den Vers 1 hier. Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Da gab es aber solche, die sagten, unsere Söhne, unsere Töchter, wir sind viele. Wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten, wir mussten unsere Felder, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide haben. Und es gab solche, die sagten, wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Also da gab es Leute, wahrscheinlich unter dem Volk, die gesagt haben, du kannst mir deinen Weinberg geben, da kriegst du etwas zu essen. Untereinander Geschäfte gemacht und manche übervorteilt. Missstände am Bau der Mauer, die aus dem Volk kommen. Gar nicht von außen kommen, sondern von aus dem Volk kommen. Bedrohen jetzt plötzlich den Mauerbau. Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Vielleicht auch schamlose Durchsetzung der eigenen Interessen und der Ausbeutung der verarmten Geschwister. Bringen die ganze Aufbauarbeit wahrscheinlich zum Einsturz. All das passiert unter den Brüdern, bei gleichzeitiger Bedrohung von außen, muss man sich überlegen. Da wurden Abhängigkeiten geschaffen, wo man nicht mehr rauskam. Und was macht Nehemia? Der sieht dieses schreiende Unrecht und handelt wieder nicht aus dem Affekt heraus. Wieder, er sagt im Vers 9, mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Das sind 9 wunderbare Verse. Mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Erstmal wieder Ruhe bewahren, beten und dann handeln. Und er hat den Mut, die Einflussreichen in dem Volk zu disziplinieren, sich unbeliebt zu machen bei ihnen, die reich waren. Er nennt Sünde beim Namen, er verniedlicht nicht die Sünde. Und Nehemia führt dieses Volk, das finde ich so wunderbar, in eine große Vergebungsbereitschaft. Und die Menschen sind betroffen, dass sie selber einen großen Schuldenerlass beschließen. Das ist dann der Vers 12 und 13. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nicht von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Auch schüttelte ich meinen Gewandbausch aus und sprach, ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach Amen und sie lobten den Herrn und das Volk handelte nach diesem Wort. Also wieder kommt er nicht und sagt, ich bin der Ministerpräsident, Leute, jetzt gebt das den mal zurück und dann ist aber mal Ruhe mit euch, ja. Das hätte vielleicht einen zähneknirschenden Gehorsam entwickelt. Aber hier endet diese Krise mit Lobpreis. Sie lobten Gott, sie gaben es freiwillig zurück und lobten Gott. Also was war denn Nehemia? Auch für einen Leiter, auch für einen Mann, der das drauf hatte. Nicht Kraft seiner Wassersuppe, da irgendwas zu beschließen, sondern nicht in dieser Autorität des Königs, sondern mit den Menschen zusammenzuarbeiten und die Menschen selber erkennen das und sagen, wir geben es zurück. Wir geben es zurück und es entsteht ein gemeinsames Lob Gottes. Ich finde das ja ganz wunderbar. Wenn man so immer aus einer Schwierigkeit, vielleicht aus einer Krise herauskommen könnte, indem man Gott lobt und preist, herrlich. Ich denke, man kann sehr viel lernen von den Nehemia. Und eine Sache beeindruckt mich besonders. Hier kommen wieder Sanballat und Tobia ins Spiel. Das ist dann im nächsten Kapitel. Und sie versuchen Nehemia nicht jetzt mit Gewaltandrohung oder irgendwie hinters Licht zu führen, sondern sie haben einen Trick. Sie sehen, die Mauern sind aufgebaut und die Bibel sagt, nur noch das Tor fehlt. Die einzigste Schwachstelle ist das Tor. Und sie laden ihn ein nach Kephirim. Nehemia, wir sehen, du bist ja klasse. Also Nehemia, wir sehen, du bist klasse. Du hast den Bau wunderbar gebaut. Du hast den Bau geleitet. Und du hast das wirklich auch okay gemacht. Wir haben eingesehen, du bist wirklich ein Großer. Also klasse, klasse, klasse. Und wir treffen alle Großen, treffen sich in Kephirim. Alle wichtigen Leute. Und du gehörst natürlich jetzt dazu. Ist ja klar, bei so einer Leistung, also klar, kommen und dann beraten wir und dann werden wir sehen. Kapitel 6 lesen wir das. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem, der Araber und der Rest unserer Feinde, vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mit Böses anzutun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir, aber ich erwiderte ihnen viermal auf dieselbe Weise. So, Mensch, du bist doch ein Großer. Hey, alle Großen treffen sich. Du gehörst doch dazu, Mensch. Du lieber Nehemia. Aber Nehemia weiß ganz genau, dass Kephirim liegt im Tal Ono, ungefähr 45 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dort zählt die Vollmachten des Perserkönigs nicht mehr. Dort ist der Nehemia kein Stadthalter mehr. Dort ist er ein Mann wie du und ich. Und dort können sie ihn jederzeit den Kopf kürzer machen. Der sieht genau, das ist eine Gefahr. Sie versuchen seinen Stolz anzukommen und sagen, welches bist du bei Großer? Komm! Er hätte ja denken können, oh, jetzt haben sie endlich mal erkannt, dass ich wirklich ein Großer bin. Also jetzt. Hat lange gedauert, aber gut, jetzt haben sie es. Schön. Sie merken, ich bin jetzt schon was wert. Er lässt sich nicht drauf ein. Er lässt sich nicht auf diesen Geltungsdrang ein, auf diese Neugier ein. Der Stolz wird angesprochen und er sagt, ich habe was Besseres zu tun. Ich habe was Größeres zu tun. Ich dachte so, was ist es, wenn wir vielleicht mal hofiert werden in Sachen, dass man sagt, oh, du, das hast du aber gut gemacht, Mensch, können wir dich nicht mal einladen dorthin oder könntest du dich nicht mal in eine Fernsehsendung kommen oder was weiß ich, oder wir in unserem Fall vielleicht mal predigen in einer großen Konferenz oder so. Oh, wird da unser Stolz angesprochen? Was ist da der Geltungsdrang bei uns da? Ich hatte in der Vorbereitung an eine Stelle gedacht, eine Situation in meinem Leben, das war vor 5 Jahren, beim Tag der Sachsen in Freiburg. Da wurde die Antenne Sachsenbühne, also von dem Radiosender, durften die Christen 2 Stunden lang das benutzen. Da wurde ein Gospelchor aufgebaut und dann suchten sie zum Tag der Sachsen einen Prediger, der Sächsisch spricht. Da sind sie auf mich gekommen. Irgendwie war die mal hier und gesagt, du wärst das, du könntest doch. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja so dieser, das sind ja 5.000, 6.000 und da laufen noch Leute vorbei. Das wäre ja mal eine Gelegenheit dort auf dieser Antenne Sachsenbühne in Freiburg. Aber ich hatte so gleich am Wochenende versprochen, nach Slowenien zu fahren, zu Petter in der Gemeinde mit 45 Leuten. Und ich habe gedacht, Uwe, wenn ich jetzt absage, ich hätte bei Petter absagen können, hätte sagen können, Petter, ich bin dazwischen gekommen, ich komme eine Woche oder 14 Tage später, ist ja kein Problem. Hätten die auch gar nicht dagegen gehabt. Aber ich dachte, Uwe, was ist da? Warum willst du denn? Warum würdest du das absagen? Sind die 45 Leute nicht genauso wichtig wie die 5000 Sachsen? Und ich habe abgesagt. Nun will ich mich ja nicht auf die Stufe Nehemia stellen und ich sage, Freiburg ist ja auch nicht Feindesland. Da kommt ja sogar das Bier her. Das will ich nicht sagen, aber ich spürte schon, da könnte was bei mir anklingen. Da komme ich ins Fernsehen, da komme ich ins Radio und boah, und ich bin nach Slowenien gefahren zu den 45 Leuten ohne Fernsehen, ohne Radio, die haben das gar nicht mitgekriegt. Aber ich dachte aber in dieser Entscheidungsfindung genau an dieser Stelle bei Nehemia, was springt da manchmal an? In jedem Bereich unseres Lebens, was springt da manchmal an? Und Nehemia hat das drauf gehabt, obwohl er ständig angegriffen wurde, jetzt zu sagen, selbst wenn ihr mich lobhudelt. Ich bleibe bei dem, was Gott gesagt hat. Also ich finde das so wunderbar. Also der Nehemia ist für mich ein absolutes Vorbild. Und wenn ich gestorben bin, werde ich mir im Himmel mal fragen, wie er das hingekriegt hat. Er beeindruckt mich sehr, der Nehemia. Ich will seine Punkte zusammenfassen. Er wusste genau, was Gottes Auftrag war. Er hatte die Mauer zu bauen. Wissen wir, was unser Auftrag ist? Persönlich, aber auch in der Gemeinde, in unserem Dienst, wissen wir es, wir sind am richtigen Ort und dann sollte uns auch nichts ablenken, dann wollen wir das auch gerne tun. Er ging, und das ist natürlich das große Plus mit seiner Schwierigkeit, immer sofort zu Gott. Das hat ihn aber nicht vom Handeln abgehalten. Er hat also nie phlegmatisch in der Ecke gesessen und hat gesagt, na Gott, du wirst es schon irgendwie machen, sondern er ist zu Gott gegangen und dann hat er gehandelt. Er hat sich mit dem Volk identifiziert. Er hat gesagt, lass uns die Mauern bauen. So möchte ich uns auch zurufen, wenn wir sagen, lasst uns Menschen lieben in unseren Gemeinden. Lasst uns mit ihren Nöten vielleicht auch identifizieren. Lasst uns Herzen gewinnen, sodass wir sagen können, lasst uns Reich Gottes bauen. Lasst uns Gemeinde bauen. Amen.